Erziehung. Wie Jungen den Umgang mit Gefühlen lernen. In den meisten Umgebungen scheinen Jungen und Männer viel mehr zu lernen, ihre Gefühle lieber nicht auszudrücken. Das gilt vor allem für Scham, Angst und Trauer. Weinen wird bei Männern allerhöchstens dann als legitim erachtet, wenn zur Fußball-WM die Lieblingsmannschaft verloren hat. Und auch dann bitte nur rote Augen, maximal eine Träne. Aber bei einem rührenden Film zu weinen, in den Armen eines Freundes zu wehklagen, in der Bahn zu schluchzen oder sich im Büro auf der Toilette heimlich auszuheulen, gilt eher als unmännlich, als Weicheiverhalten oder schwul. Je nachdem, ob das eigene Verhalten und die vorherrschenden Männlichkeitsideale zusammenpassen, ernten Jungen und Männer entweder Wertschätzung oder Abwertung. Und die Auswirkungen bemerken Eltern von Söhnen schon früh. Bei einem Schulausflug liefen mein Sohn und ich kürzlich hinter zwei Jungen aus einer Grundschulklasse. Und der eine sagte: "Bei deinem Unfall letztens, hast du da eigentlich geweint? Wenn du nicht geweint hast, dann bist du mein Brudi." "Ich habe nicht geweint", sagte der Junge neben ihm. Und natürlich musste ich da einhaken. "Aber warum wäre er denn nicht dein Brudi, wenn er geweint hätte?" Seine Antwort: "Weinen ist halt nicht stark." Ist das so? Macht uns Fühlen schwach? In den vergangenen 10 Jahren konnten wir rund um Influencer wie Andrew Tate, 9 Millionen Follower auf X, ehemals Twitter, beobachten, wie eine neue Härte gesellschaftsfähig gemacht wurde. Tate schreibt in einem biografischen Blogbeitrag: "Ich habe nie gelernt zu weinen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe schon als Baby nur gegrunzt." Der Ex-Profi-Kickboxer führt die globale Alpha-Male-Bewegung an. Alphas sind dominante Männer, die glauben, dass ihr hypermännliches und zur Not auch gewalttätiges Verhalten in Beziehungen und beruflich zum Erfolg führt. Dass Tate schon 2022 wegen Menschenhandels und Vergewaltigung verhaftet wurde, scheint seine Follower nicht abzuschrecken. Einige von ihnen bezeichnen sich selbst auch als Top-Gangster, kurz Top G. Das ist jemand, der von allen gefürchtet und respektiert wird und der jeden Kampf gewinnt. Wie sehr Tate Verletzlichkeit ablehnt, zeigen seine Aussagen in einem TV-Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan. "Mir sind Tränen über die Wangen gelaufen, aber ich habe nicht geweint", sagt Tate dort über die schwersten Momente in rumänischer Untersuchungshaft 2022 und 2023. "Aber das ist Weinen", antwortet Morgan. Und Tate? "Da widerspreche ich. Der Akt des Weinens ist ein Akt des Verzweifelns. Aber wenn ein Mann bei seinen Liegestützen an seine Kinder denkt und ihm dabei Tränen übers Gesicht laufen, dann bezeichne ich das nicht als Weinen. Dann bezeichne ich das als Tränen, die ihm übers Gesicht laufen." Andrew Tate erfindet also eine neue Art des Weinens. Das männliche Weinen, das kein Weinen ist, sondern nur Augenwasser. Männliches Nicht-Weinen darf keinesfalls mit Emotionen wie Trauer, Angst, Scham oder anderen Formen von Hilflosigkeit einhergehen. Es ist kontrolliert, emotionslos, beinahe schon lösungsorientiert. Und ja, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Männer nicht die selbstkontrollierten, rationalen Problemlöser sind, als die sie sich selbst gerne sehen, sondern dass stattdessen die ganze Welt, einschließlich sie selbst, unter ihrem Krisenmanagement leidet, unter ihren Gesetzen, ihrer Kontrolle, ihren Vergewaltigungen, ihrer Ausbeutung, ihrer Umweltzerstörung, ihren Kriegen. Und nichts davon ist rational. Historisch gesehen sind Kriege meist nichts anderes als unreife Reaktionen hyperemotionaler, aggressiver Männer mit zu viel Macht, deren Emotionskontrolle zu wünschen übrig lässt, schreibt die Expertin für feministische Außenpolitik und Autorin Christina Lunz in Empathie und Widerstand. Was wir also über Emotionen wissen sollten, ist, sie sind sowieso immer dabei. Selbst wenn wir rational argumentieren, argumentieren wir für etwas, das sich auch emotional richtig anfühlt. Fühlen, denken, handeln. Das ist die menschliche Reihenfolge. Wir alle, auch Männer, entscheiden also weniger vernünftig, als wir meinen. Und diesen Fakt zu leugnen, macht uns nicht stark, sondern schwach und zerstörerisch. Das betrifft uns nicht nur in Kriegen, sondern auch im Alltag, und hat oft ein Verhaltensmuster zur Folge, das sich Blame-Shifting nennt. Ein paar Beispiele. Du bringst mich dazu, dich anzuschreien. Du hast mich abgelenkt, deswegen ist der Milchreis jetzt verbrannt. Du solltest doch auf deine Schwester aufpassen, schließlich bist du ihr großer Bruder. Ergo? Wer von sich selbst glaubt, immer rational und somit richtig zu handeln, schiebt die Schuld eher anderen zu. Sonst gerät schließlich der Glaube an die eigene Vernunft ins Wanken. Es liegt auf der Hand, dass nicht nur Männer gegenüber Frauen zum Blame-Shifting tendieren, sondern auch Eltern gegenüber ihren Kindern. Der psychologische Fachbegriff lautet übrigens Externalattribution bei Misserfolg. In Männerseelen schreibt der Psychologe und Männerforscher Björn Süfke, dass Männer eigene Erfolge tendenziell auf bleibende innere Aspekte zurückführen, wie Können, Intelligenz, Durchhaltevermögen. Eigene Misserfolge hingegen werden eher auf nicht gleichbleibende äußere Faktoren attribuiert. Wind, Schiedsrichter, Stimmung der Ehefrau. Eigentlich logisch. Wer nicht innehalten, spüren, nachfühlen kann, der erlebt sich eigentlich nur von außen und sieht in Konsequenz das eigene Handeln nur als Reaktion auf das äußere Geschehen, auf das Verhalten anderer. Diese Haltung macht Männer, die nicht in der Position sind, Machtworte zu sprechen, umso hilfloser. Und nicht wenige lassen ihre angestauten Aggressionen schließlich dort aus, wo sie es können. Zu Hause an den Kindern oder bei der Partnerin. Das mag auch der Grund dafür sein, warum Frauen zur Therapie gehen und zu viele Männer nicht. Ohne Gefühle, keine Bedürfnisbefriedigung, keine Handlungsplanung, keine psychische Gesundheit, schreibt Süfke in Männerseelen. Und wie es um den Gefühlszugang von Männern steht, zeigt eine Studie von AugenärztInnen. Frauen weinen bis zu 64 Mal im Jahr. Männer höchstens 17 Mal. Die MedizinerInnen stellten allerdings fest, dass sich der, ich nenne ihn mal so, Gender-Cry-Gap erst nach der Kindheit herausbildet. Denn kleine Jungen weinen noch genauso oft wie Mädchen. Ob unsere Söhne einen Zugang zu ihren Gefühlen haben, ist also nicht geschlechtlich festgelegt, sondern hat durchaus etwas mit Erziehung zu tun. Und aus der Resilienzforschung wissen wir, Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem alle Gefühle akzeptiert werden, können Krisen eher bewältigen. Also nochmal zurück zu dem Jungen aus der Klasse meines Sohnes, der sagte, dass Weinen nicht stark sei. Da erzählte ich ihm, dass Weinen eine menschliche Superpower ist, zu der kein anderes Tier fähig ist. Und wisst ihr, wozu wir weinen? Damit wir dann erleichtert sind, sagte einer von ihnen. Und der andere? Weil man dann getröstet wird. Et voilà. Die Kinder kamen auf zwei sehr gute Antworten, die erklärten, wie nützlich Tränen sein können. Aber ist es damit schon getan? Dass wir unsere Kinder in Ruhe weinen lassen, wenn sie sich ausheulen müssen? Ich denke an ein paar Freunde meines Sohnes und stelle fest, auch in Haushalten, in denen alle Gefühle erlaubt sind, sehe ich Jungen, die nur schwer einen guten Zugang zu ihren Gefühlen finden. Eine befreundete Mutter sagt immer wieder, ich krieg aus dem nichts raus, er erzählt nichts, wenn ich ihn nicht ausquetsche. Und ich beobachte, dass ein Freund meines Kindes oft Entscheidungsfragen mit einem schüchternen »Ich weiß nicht« beantwortet. Selbst dann, wenn Erwachsene nicht anwesend sind. Also, kann es sein, dass es nicht nur den einen Zugang zu Gefühlen gibt? Haben wir es hier eher mit einem bunten Gefühlsgarten aus Wildblumen zu tun, den man nicht nur anlegen, sondern auch regelmäßig hegen und pflegen muss? Gefühlserziehung. Wie geht das? Ich frage meine Freundin, die Kleinkindpädagogin und Bestsellerautorin Susanne Mirau.